Ja, ich denke, wir haben gestern Abend einen wunderbaren Abend mit dem Heiligen Geist zusammen gehabt. Und wenn ihr so beschenkt seid worden seid wie ich, dann seid ihr auch gut beschenkt worden. Und ich glaube, wir waren auch gut vorbereitet, uns wirklich so ganz neu unter die Herrschaft Jesu zu stellen und uns durch seinen Heiligen Geist doch ganz neu bevollmächtigen zu lassen, damit sein Reich kommen kann. Das ist ja das Jahresmotto, unter dem dieses Thema Beten mit Vollmacht auch gestellt ist. Ich will das nicht alles wiederholen, was wir gesagt haben. Der Heilige Geist wird es euch nach und nach in Erinnerung bringen. Und vielleicht leuchtet es an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auf. Lukas 11, 1 bis 2. Da heißt es: Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wir haben diese Stelle schon einmal gehabt. Und in Vers 2 heißt es dann: Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle, die sich ausschließlich um das Gebet dreht. Da ist zum einen Jesus, der an einem bestimmten Ort zu seinem Vater betet und dabei von seinen Jüngern beobachtet wird. Und das muss für sie sehr besonders sein, so anders sein als das, was sie bisher selbst an Gebet praktiziert haben. Aber es ist ihnen ein durchaus vertrautes Bild, denn das beobachten sie ja immer wieder, dass er sich zurückzieht, um zu beten. Und das wollen sie nun von ihm lernen. Und zwar soll er sie so lehren, wie auch Johannes schon seine Jünger gelehrt hat. Das fand ich spannend und das habe ich nie vorher gehört, dass Johannes seine Jünger auch beten gelehrt hat, obwohl es ja da steht und man liest und hört es immer wieder. Aber es ist eine klassische Stelle, wo man einfach so drüber weghört, weil es einem schon so vertraut ist. Als Kind habe ich immer gedacht, ach, das Evangelium haben Sie ja vor einiger Zeit schon gelesen, da habe ich überhaupt gar nicht zugehört, weil ich kannte das ja schon. Also ich denke, das Phänomen ist euch vertraut und mir ist es hier entgegengekommen. Also dieser Johannes hat auch seine Jünger gelehrt. Und offensichtlich hat er eben nicht nur Umkehr gepredigt, sondern er hat sie dann auch gelehrt, wie man betet. Denn umzukehren ist das eine, aber dann angeleitet zu werden, wie denn die nächsten Schritte aussehen sollen, das ist das andere. Es ist ja wunderbar, wenn sich die Leute bei einer großen Veranstaltung bekehren und ihr Herz Jesus geben. Das ist wunderbar. Aber wenn man sie dann wieder in ihren Alltag entlässt und sie nicht in irgendeiner Form unterweist und ihnen Hilfestellung gibt, wie es denn jetzt weitergehen kann, dann werden sie bald so verloren sein, wie sie vorher auch waren. Und das macht dieser Johannes ganz offensichtlich auch. Also in der Schrift habe ich jetzt keine weiteren Anmerkungen darüber gefunden. Und da wird auch nichts weiteres und Ähnliches berichtet, außer dass er eben seine Jünger gelehrt hat. Es war wohl offensichtlich eine Tatsache. Und wie mag das ausgesehen haben? Und was hat er sie wohl gelehrt? Wir wissen es nicht. Aber es muss dem ähnlich gewesen sein, was sie jetzt bei Jesus beobachten. Und das wollen sie auch haben. Wenn Johannes seine Jünger darüber belehrt hat, dann brauchen sie das auch. Sie erleben, dass dieser Jesus eine Beziehung zu seinem Vater hat und diese intensiv pflegt, buchstäblich bei Tag und Nacht. Egal wie spät es sein mag und wie erschöpft er auch ist. Und ganz offensichtlich, er bekommt doch die Kraft, die er für seinen Dienst braucht, dieser Jesus. Das wollen sie auch. Sie spüren, dass auch sie diese Kraft brauchen, dass dieser Jesus aus einer Quelle schöpft, die ihm ermöglicht, diese Zeichen und Wunder zu wirken, die Menschenmassen zu lehren und zu versorgen und sich um ihre elementaren Bedürfnisse zu kümmern. Dass das aus eigener Kraft nicht möglich ist, das sehen sie an sich selbst. Sie sind Fischer und sie sind anstrengende Arbeit gewohnt. Die sind auch gewohnt, Tag und Nacht zu arbeiten, nachts zu fischen und morgens die Netze zu flicken und sauber zu machen. Und ja, die kann er jetzt auch in Dienst nehmen. Das wollen sie auch. Dafür haben sie ja schließlich alles hinter sich gelassen. Aber aus eigener Kraft, das merken sie, das geht nicht. Und das waren sicherlich ganz fromme Juden. Und die haben auch gebetet. Aber die erlernten und vertrauten Gebete, die scheinen irgendwie nicht zu passen und nicht ausreichend zu sein. Das ist ja eine Erfahrung, die wir auch manchmal machen. Dass wir den Eindruck haben, dass unsere Gebete gar nicht ankommen, dass sich nichts bewegt, dass wir entsprechend unserem Thema eben Vollmacht brauchen. Um einen Lobgesang auf Gott zu halten, um ihn anzubeten, braucht man keine Vollmacht, sondern nur ein weit geöffnetes Herz und einen Mund, um dem Lob Ausdruck zu verleihen. Wenn ich Gott danken will, zum Beispiel für Schutz und Bewahrung, brauche ich auch keine Vollmacht. Bin ich jedoch herausgefordert durch irgendeine Not, Krise oder Katastrophe, dann wünsche ich mir, ja, dann brauche ich Erfolg, dann brauche ich das Vermögen, das Richtige zu tun. Ich brauche Macht. Ich brauche Vollmacht für mich selbst oder das vollmächtige Eingreifen eines anderen. In der Regel suchen wir dann im Gebet unseren Gott, denn wir wissen, dass er allein die volle Macht hat. Er ist doch der Allmächtige. Bitte schön, er möge doch tun, was notwendig ist. Aber wie bewegt man diesen Gott, diesen unbekannten, fernen, so gewaltigen Gott, machtvoll einzugreifen? Die Jünger wissen es nicht, aber dass sie mehr brauchen als das Erlernte, das ist offensichtlich. Wenn Johannes schon seine Jünger gelehrt hat zu beten, wie viel mehr brauchen sie diese Unterweisung? Denn ihnen werden ja ganz andere Dinge übertragen. Jesus reagiert darauf und sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Betet nicht in Gedanken. Sprecht aus, was euch bewegt. Bringt es ins Wort. Eben hat mir jemand gesagt, es war so wichtig, dass wir es gestern Abend laut ausgesprochen haben vor diesem Kreuz und diesem Jesus laut gesagt haben, was wir ihm sagen wollten. Es macht einen Unterschied, ob ich es denke oder ob ich es spreche. Also Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr betet, dann so sprecht. Er verweist sie auf die Kraft des Gesprochenen, des ausgesprochenen Wortes. Das Wort ist die schöpferische Kraft Gottes. Die Welt wurde durch das Wort erschaffen, nicht durch Gedanken. Maria glaubte dem Wort des Engels, denn durch den Heiligen Geist wurde in ihr das Wort lebendig. Jesus, das Wort, konnte geboren werden. Und dann betet sie in der Begegnung mit Elisabeth einen lauten Lobpreis. Zacharias, dem wurde der Mund verschlossen, damit er das Heilswerk Gottes nicht durch seine ungläubigen Worte zunichte machen konnte. Wenn ihr betet, so sprecht. Die Bibel ist voll von Aussagen über den Mund und von der Wirkweise unseres Sprechens. Sprichworte 10, 11. Der Mund des Gerechten ist ein Lebensquell. Im Mund der Frevler versteckt sich Gewalttat. Und Sprichwörter 18, 21, wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Römer 10, 10. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Und Jesaja sagt, er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Und bei Paulus ist dieser Mund das Wort, das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und das ist die Waffe, die Gott uns gibt. Diese Stellen sind ja schon mal aufgeleuchtet. Aber das ist die Waffe, die Gott uns Gott gibt. Und das ist auch, glaube ich, die Antwort auf all die Kampfplätze, die uns so entgegenkommen, für all die Nöten, die uns so auf dem Herzen sind, dass wir wirklich immer denen mit dem Wort Gottes begegnen. Also, wenn wir beten, dann neigen wir ja sehr dazu, auch so in Andacht irgendwie, ja, ich möchte fast sagen, zu erstarren. Und dann schweigen wir so ehrfürchtig, wenn wir beten. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Oder wir machen ganz viele Worte. Aber das, haben wir gehört, nennt Jesus das Plappern wie die Heiden. Jesus sagt ganz einfach, wenn ihr betet, so sprecht. Was sollen sie denn sagen? Er wird ganz konkret. Lukas 11,2. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Also ich werde heute Morgen nur noch über diese beiden ersten Sätze sprechen, denn ich will ja jetzt hier kein neues Seminar eröffnen. Das werden wir nicht machen. Vater, das weist sie klar und unmissverständlich auf ihre Sohnschaft hin. Er sagt zu ihnen, ihr seid Söhne. Er sagt es zu uns, ihr seid Söhne, nicht im biologischen, sondern im geistigen Sinne. Ihr seid Kinder, ihr seid Erben, ihr habt eine Stellung vor diesem Gott. Ihr habt eine Position, ihr habt einen Stand vor Gott. Ihr dürft aufgerichtet vor Gott stehen. Was darf ich als Kind? Also unsere Väter, selbst wenn wir sehr strenge Väter hatten, die würden wahrscheinlich doch höchst irritiert sein, wenn wir auf Knien oder buchstäblich auf dem Bauch vor ihm rutschen würden, um sie gnädigst anzuflehen, dass sie etwas für uns tun sollten. Das würden sie nicht lustig gefunden haben. Und das ist es auch nicht. Welche Ausgangsposition habe ich? Wir haben über das Gottesbild gesprochen, was unseren Stand vor Gott ausmacht. Komme ich als Bettler, als Bittsteller, als Sohn? Als Kind, Vater. In Matthäus 6 heißt die entsprechende Stelle unser Vater. Unser Vater. Das zeigt eine noch viel stärkere Zugehörigkeit. Unser Vater im Himmel, heißt es bei Matthäus. Die Verortung Gottes ist klar. Im Himmel. Und wenn Jesus mit dem Vater spricht, ist er mit dem Himmel, dem Wohnort Gottes, verbunden. Mit seinem Gebet verlässt er die irdische Ebene des Sichtbaren und tritt ein in die geistige, die himmlische Welt, die Gott untersteht. Und so sollen es auch seine Jünger tun. Eine Redensart sagt, das Gebet der Kinder durchdringt die Wolken. Und wenn ich das so sage, dann nicken alle Leute und sagen, ja. Da haben sie alle Erfahrungen. Wenn Kinder von Herzen beten, dann passiert etwas. Hedwig Scheske hat einmal eine sehr interessante Begebenheit erzählt. Auf einem Bauernhof kam ein Kind mit seinem Vater und es war ein ganz böser Hund dort. Und dieser Hund raste auf dieses Kind zu und wollte es richtig packen. Und das Kind in seiner Not schrie, Herr, rette Israel. Und der Hund drehte um und verschwand. Also die Geschichte ist so schön, die kann man sich nicht ausdenken. Kinder die haben noch die Fähigkeit, ganz frei aus ihrem Herzen heraus zu sprechen. Ihr trainierter Verstand, der steht ihnen noch nicht so im Weg. Also die glauben auch unglaubliche Geschichten. Und nicht umsonst sagt Jesus seinen Jüngern, Matthäus 18,3, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Im griechischen Urtext heißt es, unser Vater, geheiligt werde dein Name. Wenn ich den Namen eines Menschen heilige, also wir gebrauchen dieses Wort ja nicht. Also das ist ja eigentlich zu groß. Aber wenn ich ihn ehre, wenn ich ihn wertschätze, und dann meine ich ja seine ganze Person. Mit den Namen haben wir schon im zweiten Vortrag gehört. Der Name ist Programm. Gott hat viele Namen. El Shaddai, Elohim, Yahweh, Adonai, viele, viele, viele mehr. Und alle diese Namen, die bündeln sich jetzt in Jesus. Er ist der, der rettet, der heilt, der sich als stark und mächtig erweist. Wer ihn als den Messias, den Gesalbten mit seiner Salbung, das bedeutet es, wer ihn als Messias anerkennt, erkennt in ihm Yahweh, den Herrn aller Herren und König aller Könige. Diesem gebührt alle Anbetung, aller Lobpreis und alle Ehre. Was würden wir alles unternehmen, wenn wir bei der Queen eingeladen wären und sie uns vielleicht doch noch die Hand schütteln würde? Also allein die bloße Anwesenheit bei einem Empfang würde uns ja zu äußersten Anstrengungen verleiten. Und niemand würde da mit einer Jogginghose auftauchen. Wir würden sie gar nicht reinlassen. Matthäus 12,41 bezeichnet Jesus einmal als einen, der mehr ist als Jona. Dieser große, unwillige Prophet, von dem wir schon gehört haben, durch den sich doch die größte und verderbteste Stadt der damaligen Welt bekehrt hat. Nur wenn wir uns bewusst sind, tief in unserem Innern, wer Gott für uns ist, sein will und sein kann, was er ausdrückt durch die Autorität seines Namens, nur wenn wir das anerkennen, und zwar als allererstes, dann bekommen wir eine Verbindung zu ihm. Es ist wie ein Code, den wir kennen müssen, damit es eine Freischaltung gibt. Das ist bei einem Computer eine mechanische, vorprogrammierte Schaltung. Bei Menschen sitzt die Schaltzentrale im Herz. Sie wird durch den Geist aktiviert. Und der Verstand, der nutzt hier nichts. Er würde die Ebene des Himmlischen nicht erreichen. Dein Reich komme. Wir sollen beten, dass der Herrschaftsbereich Gottes, der sich bisher in den Himmeln befindet, auf die Erde herunterkommt. Wir sollen also beten, dass der ursprüngliche paradiesische Zustand wiederhergestellt wird. Im Paradies lebten Gott und Adam und Eva in Einheit und Harmonie. Sie waren eines Geistes und genossen ein Leben in vollkommener Versorgung, ein Leben in Fülle. Durch den Sündenfall zerfiel die Einheit Gottes mit den Menschen. Auf der Erde regierte jetzt der Mensch mit den bekannten Folgen von Sünde, Krankheit und Tod. Die Einheit des Geistes und der Sprache sind dahin. Jetzt aber kommt Jesus als das lebensspendende Wort Gottes zu unserer Erlösung und durch sein Wirken beginnt sich das Reich Gottes zu zeigen. Und da kann es sich auch erweitern. Jesaja 61. Wir sollen beten, dass der Herrschaftsbereich Gottes, der sich bisher in den Himmel befindet, auf die Erde kommt. Wir sollen also beten, dass dieser ursprüngliche paradiesische Zustand wiederhergestellt wird und das Paradies sich ausbreiten kann. Jesaja 61. Was meint die Schrift? Was meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht? Jesaja hat es viele hundert Jahre vorher schon prophezeit. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Das ist die Botschaft, das ist der Auftrag, das ist der Schlüssel. Dadurch wird das Reich Gottes kommen. Und dass das Reich Gottes gestört ist, das wissen wir. Und dass es einen elementaren Feind gibt, der das zu verhindern weiß, wissen wir auch. Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. So wird das Reich Gottes aussehen. Der neue Himmel und die neue Erde, die schon bei Jesaja aufleuchten, sie beginnen mit der Ankunft Jesu Christi auf Erden. Sie beginnen mit den Jüngern, die seine Botschaft weiter verbreiten. Und sie wächst mit uns, die wir seinen Missionsbefehl ausführen. Matthäus 28, 18 bis 20. Ja, ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Also ich habe das gestern kontrolliert, da könnt ihr ganz sicher sein. Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch bis zum alle Tage, bis zum Ende der Welt. Geht zu allen Völkern, macht sie zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und lehrt sie. Jesus ist nicht nur der Gesandte Gottes, er ist der Sohn und als solcher ist er Teilhaber des Reiches der Himmel, das er jetzt auf die Erde herunterbringt. Und dieses Reich Gottes, das ist schon mitten unter ihnen, sagt Jesus den Pharisäern in Lukas 17, 21. Mit Jesus Christus ist das Reich Gottes auf Erden angebrochen. Paulus predigt den Kolosser, dass Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1, 27. Wenn dieser Christus in uns ist, wenn wir eine neue Schöpfung in Jesus Christus geworden sind, wenn durch ihn das Reich Gottes angebrochen ist, dann haben die Jünger Jesu, die er das Beten lehrt, dann haben wir eine Position, wie die meisten von uns sie noch nie eingenommen haben. Alles kann, wer glaubt, sagt Jesus dem Vater des mondsüchtigen Jungen. Jesus hat eine ganze Reihe von Gleichnissen über das Reich Gottes erzählt. Eine ganze Reihe von Gleichnissen. Und es würde mehrere Wochen dauern, wenn man diese Gleichnisse alle nach und nach betrachten und in unser Leben hineinsprechen würde. Jesus spricht da vom Fischnetz, von der Perle im Acker, von dem Schatz im Acker, von dem Sauerteich, von der Saat, dem Senfkorn, dem Unkraut im Weizen. Also bei Matthäus kann man da ganz viele nachlesen. Und er macht seinen Jüngern klar, wie vielfältig dieses Reich sich darstellt und wie wichtig und lohnenswert es ist, dieses Reich zu erlangen, zu besitzen. Wenn man an diesen Kaufmann denkt, der, um diesen Acker zu kaufen, in der diese Perle versteckt ist, niemandem etwas davon sagt und sein ganzes Vermögen dafür gibt, um diese Perle zu bekommen. Und wir sind diese Perlen. Wir sind so kostbar in seinen Augen. Um das Reich Gottes auf Erden zu etablieren, braucht es einen Herrschaftswechsel. Von der gefallenen Welt, der Herrschaft des Reiches des Todes, in das Reich des Lichtes, der Auferstehung des ewigen Lebens. Und darum ist es uns so wichtig, in der charismatischen Erneuerung die Menschen dazu zu führen, diesen Jesus als ihren Herrn im Leben anzunehmen, den Herrschaftsbereich zu wechseln. Denn nur so werden sie die Fülle des Lebens haben. Und darum haben wir das gestern Abend auch getan. Und darum muss man es auch immer wieder tun. Das kann man sogar täglich tun. Man wäscht sich ja auch jeden Tag. Es ist wichtig, dass für uns dieser ferne, unberechenbare Gott, der irgendwo thronen mag, dass der ein Vater wird. Einer, der auch wirklich da ist und der als einziger die Fähigkeit besitzt, sich um alle seine Kinder zu sorgen und der uns durch Jesus Christus fähig gemacht hat, Anteil haben am Los der Heiligen, die im Licht sind, wie es in Kolosser 1,12 heißt. Also, es gibt ja keinen Vater, der sich gleichmäßig um alle seine Kinder kümmert. Jeder, der in einer Familie mit mehr als einem Kind groß geworden ist, weiß, dass die Kinder alle eine verschiedene Stellung haben und alle fühlen sich mehr oder weniger geliebt. Also in meiner Familie war ich das Lieblingskind meines Vaters, sagten meine Geschwister. Wahrscheinlich hatten sie sogar recht. Aber nicht, weil ich so besonders brav oder tugendhaft gewesen wäre. Ich war zwar relativ brav, aber das heißt ja nichts. Die Braven, die haben es auch in sich. Aber ich bin als kleines Kind mit fast 3 Jahren wirklich todkrank gewesen. Und zwar ein Vierteljahr, nachdem mein 4-jähriger Bruder bereits gestorben war, war ich jetzt die zweite. Und mein Vater hat von der Klinikleitung 5-mal gesagt bekommen, dieses Mal wird es keine Chance mehr geben. Sagen Sie es Ihrer Frau. Er hat sie aber nur 3-mal gesagt. Er konnte es nicht mehr. Und dann haben sie auch unter anderem eine Wallfahrt gemacht. Und ihr seht, ich habe es gut überlebt. Und ich glaube, dass er deswegen so eine intensive Beziehung zu mir hatte, weil er so um dieses Leben gekämpft hat. Und das ihm so, so nah war. Da konnte ich gar nichts für. Aber im Zweifelsfalle, wenn meine kleinere Schwester was ausgefressen hatte, dann konnte ich schon mal so tun, als hätte ich's gemacht. Und dann wussten wir, dass es billig abgeht. Ich kann mich da an manche Geschichten erinnern. Meine Schwester erinnert das natürlich überhaupt nicht, aber das macht ja auch nichts. Das macht ja nichts. Aber Gott ist viel größer. Gott kann mit uns allen gleichzeitig gut zurechtkommen und mit allen Kindern dieser Erde. Und er kann wirklich jedem Gutes tun. Als letztes möchte ich noch ein kurzes Gebet betrachten, das berichtet, wie Jesus betet. Wir kennen die Geschichte alle. Lazarus, sein Freund, ist gestorben. Aber dieser Jesus lässt sich Zeit, dorthin zu gehen, damit seine Jünger ein Glaubenszeugnis erhalten. Und als er dann nach 4 Tagen dorthin kommt, da ergreift auch ihn eine große Trauer. Und schließlich spricht er dann ein bemerkenswertes Gebet. Nein, da ist es. Johannes 11, 41, 42. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Es ist noch nichts passiert. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das ganze Gebet. Er dankt dem Vater, dass er ihn erhört hat, obwohl er noch gar keine Bitte ausgesprochen hat. So eng ist seine Verbindung zum Vater, der weiß, was alle bewegt, und der hat ja die Gebete von Maria und Martha mit Sicherheit in jedem Fall vernommen. Und so wiederholt Jesus das auch gar nicht mehr. Aber er setzt hinzu, ich wusste, dass du mich immer erhörst. Er betet also nur deshalb, weil die Umstehenden sich nicht vorstellen können, was man ja nachvollziehen kann, was jetzt nach 4 Tagen noch passieren soll. Und damit diese glauben können, dass er als Gesandter Gottes also mit Vollmacht handelt und die physikalischen Kräfte außer Kraft setzen kann. Und dann spricht er nur 3 Worte. Lazarus, komm heraus. Aber er spricht sie nicht, sondern er ruft laut. Das ist auch manchmal wichtig, dass man nicht so leise flüstert, sondern laut ruft. Lazarus, komm heraus. Und als dieser dann herauskommt, einbandagiert wie eine Mumie, da gibt er nur den Befehl, ihn loszuwickeln und weggehen zu lassen. Hier sind einige sehr wichtige Hinweise für uns enthalten, wie man sich in so schwierigen Situationen verhalten muss. Also, ich möchte euch sehr empfehlen, diese Stelle wirklich mal nachzustudieren und darüber nachzudenken. Eins ist ganz wichtig anzumerken. Die Anzahl der Worte, die gesprochen werden, die sind hier auf das absolute Minimum reduziert. 3 Worte. Und diesen Lazarus, der das ja auch verkraften muss, der das ja psychisch auch durchmachen muss, den schickt Jesus weg. Er bindet ihn erst los, lässt ihn losbinden und dann soll er weggehen. Der braucht auch Zeit, um wieder ins Leben zu kommen. Manchmal ist es gut, wenn wir für Menschen beten, dass wir sie anschließend buchstäblich ins Bett schicken, damit Gott weiter zu ihnen sprechen kann, sie sich ausruhen können und wieder zu Kräften kommen. Das hat ja was mit diesem Lazarus gemacht, 4 Tage im Tod zu sein. Damit musste er erst zurechtkommen. Er schickt ihn weg. Und es wird nicht berichtet, dass ihm noch jemand nachgelaufen ist, um ihm noch irgendwie irgendwas Gutes anzutun. Nein. Ich möchte noch ein Gebet Jesu erwähnen. Das kennen wir genauso gut. Das ist das Gebet im Garten Gethsemane. Jesus betet da: mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. 3-mal betet er so und dann lässt er sich gefangen nehmen. Der Wille seines Vaters, sein Sendungsauftrag hat oberste Priorität. Durch diesen absoluten Gehorsam wird das Heilsopfer und damit unsere Erlösung erst möglich. Wir erleben hier einen Menschen, der in seinen Gefühlen und mit Angst und Furcht angegriffen wird, wie jeder von uns. Aber bis zuletzt kann er in der Kraft Gottes standhaft bleiben, um dieses Erlösungswerk zu tun. Es gibt beeindruckende Zeugnisse von früheren und heutigen Märtyrern, die das bezeugen. Warum gibt es fast keine aufgeschriebenen Gebete Jesu? Warum betet Jesus nie, bevor er die Menschen heilt? Vor dem Wunder der Brotvermehrung schaut er nur auf zum Himmel und spricht einen Dank aus. Ebenso beim letzten Abendmahl. Ich glaube, dass es seiner ständigen Verbindung mit Gott geschuldet ist. Und er sagt und tut ja nur, was er den Vater tun sieht, sah. In seinen nächtlichen Gebeten erhielt er Weisung. Und wenn er dann der Not der Menschen begegnete, dann brauchte er nur mit wenigen Worten in Vollmacht zu handeln. Er war in all seinem Tun mit Gott, seinem Vater, in Einheit. Ich und der Vater sind eins, heißt es bei Johannes 10,30. Es war gar kein Gebet mehr nötig. Nur bei dieser extrem außergewöhnlichen Lazarus-Geschichte, da betete er, damit die Umstehenden es verstehen konnten, was sich da ereignete. Hier sind wichtige Hinweise für uns, wenn wir der Not von anderen als Jünger Jesu begegnen sollen und wollen. Unsere Vollmacht ist abhängig von unserer Beziehung zu Gott. Je mehr wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass dieser Jesus Christus in uns lebt und durch seinen Heiligen Geist durch uns wirken will, und je mehr dieses Bewusstsein in unserem Herzen verankert ist, je mehr wir gar nicht mehr vorkommen, sondern allein er, umso mehr werden Zeichen und Wunder geschehen. Erst kleine und danach immer größere. Es ist Kraft des Wortes Gottes, das in uns lebendig Fleisch geworden ist. Es ist der lebendige Gott und sein Heiliger Geist, die es möglich machen, in seiner Nachfolge zu leben. Abschließend möchte ich euch ein Gebet vorsprechen, das ich bei Petrus gefunden habe. Ich finde, dass es unser Thema sehr schön abrundet und ich möchte es euch und mir auch voller Hoffnung und Freude zusprechen. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren. Neu geboren. Damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Und das Unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Es ist schon alles da. Wir müssen es in Empfang nehmen. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Das ist ein ganz wichtiges Wort und in den Übersetzungen ist das sehr unterschiedlich. Das ist hier die alte Einheitsübersetzung und da steht dadurch, durch diese Bedrängnisse, dadurch zeigt Gott sich groß. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass eher euer Glaube wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Amen.